Gut, wir setzen in der Vortragsreihe fort. Der Herr Sander von Henlein Support wird das Thema Storage jetzt uns weiter erläutern. Ich übergebe Ihnen dazu das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. Nochmal ein kurzer Mikrotest. Hört man mich hinten? Ist das klar und deutlich? Wunderbar. Ja, jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde etwa geht es um Clustered Storage. Ich möchte Ihnen CEF und Gluster vorstellen und einen kleinen Vergleich machen. Meine erste Frage, bevor ich mich vorstelle, wer hat denn davon schon mal gehört? Hände hoch, alle? Gut, dann kann ich ja jetzt aufhören. Mein Name ist Robert Sander. Ich bin seit 2 Jahren jetzt bei der Heinlein Support als Linux Consultant angestellt. Wer Heinlein noch nicht kennt, kurze Vorstellung hier auf der Folie. Uns gibt es schon ziemlich lange, wir sind also kein Start-up. Wir machen IT-Consulting rund um Linux, wir machen Support 24/7 mit etwas mehr als 20 Mitarbeitern in Berlin für den gesamten deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal. Seit 1992 gibt es die JP Berlin, als entstanden aus einer Mailbox, also dieser Mailbox mit Modems damals noch und so. Inzwischen gibt es seit Februar mailbox.org. Auch davon hat, glaube ich, jeder hier schon mal gehört. Und durch unsere Tätigkeiten bekommen wir halt Einblicke in alle möglichen Unternehmensgrößen und deren Problemchen und Herausforderungen. Worum geht es jetzt hier gerade? Stichwort ist Software-Defined Storage. Wir haben ja gerade hier im Raum einen Vortrag gehört, der sehr hardwarenah war, sage ich mal, mit modernen Cluster-Storage-Systemen kann man wunderbar von der Hardware abstrahieren und die eben sehr viele Vorteile bietet, diese Abstraktion. Das fängt damit an, dass die Hardware, die man einsetzt, fast egal ist. Wir müssen also bei den Software-Storage-Systemen uns nicht mehr auf die Hardware eines Herstellers verlassen. Wir müssen auch nicht mehr uns um Größenbeschränkungen kümmern und ähnliche Dinge. Das ganze Thema fing eigentlich schon mit LVM an. LVM ist ja eine Art Abstraktion von der Hardware. Mit dem Logical Volume Manager bin ich auch nicht mehr auf eine Platte beschränkt, sondern kann halt meine Dateisysteme über mehrere physikalische Storage Devices anlegen. Mit diesem Cluster Storage und der Software bin ich dann eben nicht mehr auf eine Maschine beschränkt. Ja, das ist jetzt die große Revolution, die so in den letzten 2-3 Jahren eben entstanden ist mit diesem System. Ich kann dort eben mein Storage auf sehr viele Maschinen verteilen. Ich habe das Thema RAID-Controller, RAID-Ware-Hard-Controller, das kann ich in dem Bereich fast vergessen, weil eben die Software für die Redundanz sorgt. Und Hardware kann ausfallen. Wenn ich ein klassisches Storage-System habe, dann muss ich immer sehr darauf achten, dass meine Hardware redundant ausgelegt ist, was, wie man sich ja leicht denken kann, schnell die Kosten in die Höhe treibt. Wenn ich also 2 Controllerköpfe brauche, zum Beispiel für eine NetApp, wenn ich in einem RAID-System halt Controller brauche und solche Geschichten. Andererseits kann Software natürlich auch ausfallen und Fehler enthalten. Will ich hier gar nicht verschweigen. Skalierbarkeit. Diese Cluster-Systeme erlauben es jetzt eben, beliebig in die Breite zu skalieren. Ja, während ich bei einem klassischen Storage-System gucken muss, dass ich alles, was ich brauche, in ein System reinpacke, weil ich eben die teuren Controllerköpfe minimieren möchte, kann ich mit diesen Software-Storage-Systemen sehr leicht in die Breite skalieren. Dafür sind sie eben ausgerichtet und das eben mit Hardware, die relativ günstig ist. Commodity-Hardware ist hier das Stichwort. Das heißt jetzt nicht, dass wir Consumer-Festplatten einsetzen und irgendwelche billigen SATA-Controller, aber im Vergleich zu Hardware, die von EMC oder NetApp kommt, sind wir hier doch schon auf dem billigen Zweig, sag ich jetzt mal so. Performance ist natürlich trotzdem wichtig. So ein Storage-System dient ja zum Beispiel als Speicher für virtuelle Maschinen, für Daten, an die man natürlich immer schnell rankommen möchte. Deshalb auch hier ein Blick auf die Performance wichtig. Das Thema 10 Gigabit Ethernet spielt hier natürlich eine Rolle und da sieht man dann schon, dass wir nicht ganz auf der billigen Seite sind. Ich möchte jetzt die beiden Systeme kurz vorstellen und sie einfach in mehreren Kategorien beleuchten sozusagen, um dann eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen. Ich fange mit Ceph an. Ceph ist ein sogenannter Object Store, der RADOS heißt, Reliable Autonomic Distributed Object Store. Das heißt, wenn man das mal übersetzt, er ist zuverlässig, er ist autonom und er ist verteilt. Das Ganze ist entstanden aus einer Doktorarbeit von Sage Weil, dem jetzt auch Gründer der Firma InkTank. Und dieser Object Store hat durch die Verteiltheit und die Zuverlässigkeit eben so eine Art Selbstheilungskraft. Ja. Das ist jetzt so ein Wort, was schon fast an Magie grenzt in der IT. Aber wir werden auch später sehen, worum es sich da handelt. Bei Ceph gibt es eben Objekte, die abgelegt werden und jedes Objekt hat einen Namen in einem flachen Namensraum, das heißt, es gibt keine Struktur in diesem Namensraum, sozusagen keine Verzeichnisnamen oder ähnliches. Jedes Objekt hat noch Metadaten und Attribute und eben die eigentlichen Daten im Objekt. Objekte werden über sogenannte Placement Groups verwaltet, in denen einfach mehrere Objekte zusammengefasst werden und dann auf sogenannten Object Storage Devices abgelegt werden. Das sind die OSDs. Das Ganze passiert über einen Algorithmus. Das heißt, die ganze Verteilung der Objekte auf die Festplatten am Ende, jedes OSD ist eben eine Festplatte in dem Cluster, passiert durch einen Algorithmus und die Doktorarbeit oben erwähnt, beschreibt halt diesen Algorithmus. Ja, das ist also kein triviales System an sich, ja, das ist halt schon wissenschaftlich abgedeckt und der Algorithmus hat halt den Vorteil, dass wir hier keine zentrale Verwaltung haben. Wir haben keine Tabelle, in der drin steht, wo welches Objekt gespeichert wird, sondern aufgrund eines Objekt-Hashes wird halt festgestellt, wo das Objekt abgelegt werden muss, abhängig vom aktuellen Zustand des Clusters. Ja? Und das dient nicht nur der Ablage der Objekte, sondern eben auch dem Wiederauffinden der Objekte. Wenn ich ein Objekt ablege, gebe ich dem einen Namen und dann möchte ich es natürlich über den Namen auch wiederfinden. Und das macht der Algorithmus eben auch, weil der eben über den Namen und den Hash dann eben mir sagt, auf welchem OSD das Objekt jetzt gerade liegt. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber auch. Da muss man halt ein paar Mal drüber nachdenken. Der Algorithmus selber heißt Crush. Nicht ganz glücklich gewählt, ja, weil er mit sehr nah an Crash liegt. Controlled Replication under Scalable Hashing. Ja, also das ist eine Art Zufallsverteilung mit vorhersehbarem Zufall. Also ein Zufall, den wir zum Beispiel in der Kryptographie gar nicht haben wollen, den brauchen wir hier, weil die Objekte natürlich gleichmäßig, einigermaßen gleichmäßig auf die Storage-Devices verteilt werden sollen, aber eben wieder auffindbar verteilt werden sollen. Das heißt, dieser Algorithmus sorgt dafür, dass zu jedem Zustand des Clusters eben klar ist, wo die Objekte liegen. Wie ist so ein Cluster aufgebaut? Erstmal anhand von Ausfallzonen orientiert. Ich habe in den Knoten, ich habe in den Knoten, das sind meine Hosts, habe ich 1 bis 12 empfehlenswert OSDs drin, das heißt Festplatten. Jeder Knoten. Ja. Ich denke, man sieht es ja. Also ich habe als Knoten, sage ich mal, ganz normale Server-Hardware mit bis zu 12 Festplatten eingebaut. Jede Festplatte ist ein eigenes OSD, ein Object Storage Device, was von einem eigenen Prozess verwaltet wird, einem eigenen CEF-Prozess. Und wenn ich jetzt meine Hosts habe, dann habe ich die Hosts ja in einem Rack zum Beispiel eingebaut und ich kann in CEF sagen, wo ich meine Ausfallzonen oder meine Verfügbarkeitszonen, vielleicht mal positiv formuliert, definieren möchte. Das kann eben, eigentlich kann ja in so einem System alles ausfallen. Ich habe Festplatten, ich habe Controller, ich habe CPUs, ich habe Netzwerkkarten, ich habe die Software, ich habe Switches, ich habe Strom. Und je nachdem, wie viele Komponenten von bestimmten Teilen eben gemeinsam versorgt werden, muss ich halt meine Verfügbarkeitszonen definieren. Ja? Also es geht ja darum, an der Stelle Replikate zu platzieren. Ich möchte ja eine Redundanz in dem System, sonst kann ich ja auch einfach nur auf Festplatten RAID 0 machen und habe dann auch ganz viel Platz. Ich will natürlich auch eine Redundanz in dem System haben und dann sage ich dem Algorithmus, an welcher Stelle oder über welche Stellen Replikate verteilt werden sollen. Und das mache ich mit der sogenannten Crush Map, also eine Landkarte sozusagen, wo ich dann sage, ich möchte zum Beispiel Replikate immer auf verschiedenen Hosts haben, also auf verschiedenen Knoten, weil das meine Ausfallzone ist. Oder ich möchte Replikate in verschiedenen Racks haben, weil ich zum Beispiel einen Top-of-Rack-Switch habe, der ja auch ausfallen kann. Und dann sorgt CEF dafür, dass meine Replikate eben auf verschiedenen Racks gespeichert werden. Und dann kann ein ganzes Rack ausfallen. Und das kann ich spielen im Prinzip bis auf Datacenter-Ebene zum Beispiel. Heißt natürlich auch, dass ich zwischen diesen Ausfallzonen entsprechende Bandbreite und geringe Latenz brauche, um Replikate ablegen zu können. Ja? Ich kann jetzt, was bei CEF im Moment schwierig ist, ist so eine Art Georeplikation. Wenn ich also meine Daten zwischen zwei verschiedenen Datencentern replizieren möchte, die etwas weiter auseinander sind, dann wirkt sich das direkt auf die Performance aus, muss man hier ganz klar sagen. Wie komme ich bei CEF an die Daten? Ich habe im Prinzip drei Zugangswege. Ich habe ein Block-Device zur Verfügung. Das Block-Device setzt auf dem Radus direkt auf, ist dadurch thin provisioned, weil ich halt nur die Objekte im Ceph-Cluster ablege, wo ich im Block-Device auch tatsächlich Daten schreibe. Ja, dieses Block-Device teilt eben oder gibt dem Client ja ein Block-Storage und wandelt das intern eben in einzelne Ceph-Objekte um, die alle 4 Megabyte groß sind, standardmäßig. Ich habe bei dem Block-Device so Features wie Snapshots und Cloning und habe das als Kernel-Device, das heißt, ich kann einem Linux-System das direkt als Block-Device unterschieben und formatieren oder, was halt im Umfeld Virtualisierung viel interessanter ist, ich habe das direkt als QEMU-Treiber sozusagen und kann dann meine VM direkt auf diesem Rados-Block-Device starten zum Beispiel. Das ist dann gleich ein Shared Storage, weil ich ja von jedem Virtualisierungshost, von jedem Hypervisor aus dann auf meinen Ceph-Cluster komme und damit habe ich mein Block-Device für meine VM an jedem Hypervisor zur Verfügung. Kann also sowas wie eine Migration sehr einfach machen. Zweite Möglichkeit ist über eine REST-API, über das Rados-Gateway. Das läuft als Fast-CGI-Prozess in Apache oder Engines zum Beispiel und stellt halt eine S3 oder Swift-kompatible API zur Verfügung. Das Ganze lässt sich dann auch hinter einem Load Balancer skalieren, wenn man da also sehr viel mitmachen möchte mit diesen webbasierten APIs. Das dritte ist das Ceph-Filesystem, was versucht, ein POSIX-Dateisystem zur Verfügung zu stellen. Da gibt es dann auch ein Kernel-Modul und einen Fuse-Treiber für Linux. Im Moment eben auch nur für Linux. Und dann kann ich ein Ceph-Cluster als Filesystem mounten. Da ist im Moment immer noch die Bemerkung, das sei nicht production-ready. Man kann es schon benutzen, keine Frage. Warum es nicht production-ready ist, ist einfach die Tatsache, dass wir beim Ceph-Filesystem noch eine Komponente haben, die eben ausfallen kann. Das ist der sogenannte Metadaten-Server. Während alle anderen Komponenten im Ceph-System eben ausfallsicher gestaltet sind. Ja, wir haben mehrere OSDs, wir haben Replikationen zwischen den OSDs und da gibt es eben keinen Single Point of Failure. Und beim Ceph-File-System ist es halt so, dadurch, dass wir hier eine POSIX-Konformität haben wollen, wo es ja zum Beispiel sowas wie Verzeichnisse gibt, wo es sowas wie Dateiattribute gibt mit Zugriffsrechten und Datei-Ownern und Zeitstempeln und dem ganzen Schmuh. Das sind die sogenannten Metadaten des Dateisystems und die werden im Moment von einem Metadatenserver verwaltet im Ceph-Cluster, den es halt momentan nur als eine Instanz gibt und er deshalb eben sozusagen einen Single Point of Failure darstellt. Es ist so, dass man mehrere Metadatenserver anlegen kann, von denen ist aber eben immer nur einer aktiv. Ja? Wenn dann mal doch einer ausfallen sollte, gibt es da einen Active-Passive-Schwenk sozusagen und dann übernimmt ein zweiter Metadatenserver, aber da gibt es halt dann eine gewisse Zeit zum Umschwenken und da wird wohl dran gearbeitet, dass das eben auch noch eliminiert wird und dann ist irgendwann dieses Ceph-File-System auch production-ready. Dadurch, dass beim Ceph-File-System alles durch den Metadatenserver geht, was halt die Requests ans Dateisystem geht, also die Kommunikation der Metadaten läuft halt über diesen Metadatenserver, ist da die Performance halt auch nicht ideal. Ja? Muss man ganz klar sagen. Während ich bei dem Block-Device eine optimale Performance habe, weil ich halt von meinem Block-Device-Client aus direkt mit allen OSDs kommuniziere, habe ich beim CEF-Filesystem immer auch den Metadatenserver sozusagen als Flaschenhals im Kommunikationspfad. Clusterzustand, ich habe vorhin immer schon erzählt, der Algorithmus sorgt dafür, dass die Objekte immer so abgelegt werden, dass sie auch wiedergefunden werden können und das anhand des Clusterzustands. Dafür sind die sogenannten Monitore im CEF-System zuständig. Das sind eigene Prozesse, die aber redundant sind. Das heißt, ich starte in meinem CEF-Cluster oder für meinen CEF-Cluster auch mehrere Monitore. Ich brauche fürs Quorum eine ungerade Anzahl, also man sollte mit mindestens 3 Monitor-Servern anfangen und die entsprechend günstig im Netzwerk, also in der Topologie, verteilen, damit die Monitore eben sozusagen nicht auf einer Seite stehen und dann die zweite Seite plötzlich ausfällt oder ähnliches. Die Crush Map hatten wir auch schon als Stichwort. Die enthält halt die Information, welches OSD auf welchem Knoten ist, also sprich, welcher Host, welcher Cluster-Teilnehmer welche Festplatte enthält, welche von diesen OSDs aktiv sind. Es kann natürlich sein, dass mal in einem Host auch eine Festplatte ausfällt, dann wird die als down markiert und ist eben nicht mehr aktiv. Ich habe in diesem CEF-System Pools, da fasse ich dann eben, oder ja, Pools sind halt einfach Bereiche mit gleichen Eigenschaften. Das heißt zum Beispiel, kann ich in einem Pool definieren, wie groß meine Anzahl von Replikaten sind. Ich habe für die Pools eben Ausfallzonen definiert und über den Algorithmus und die Crush-Map werden halt meine Objekte platziert. Und das funktioniert halt so wie im Schaubild rechts. Ich habe den Client, also denjenigen, der mit meinem CEF-Cluster spricht. Der fragt erstmal einen Monitor-Server nach der aktuellen Crush-Map. Und der Client schreibt dann das Objekt an den Pool. Und der Pool hat dann halt dieses Regelset, wo die Ausfallzonen liegen und kann dann entsprechend die Objekte verteilen. Wie sieht es hier mit der Redundanz und der Replikation aus? Objekte werden in mehreren Kopien abgelegt. Der Client spricht immer mit dem primären OSD und das primäre OSD ist dafür zuständig, die Kopien zu verteilen. Was sieht man im Schaubild rechts oben? Schritt 1 ist halt ein Schreiben vom Client aufs primäre OSD und dieses schreibt dann eben Kopien in Schritt 2 und 3 an weitere OSDs, je nachdem, wie hoch halt der Replikationsfaktor eingestellt ist. Die melden dann zurück, dass es geschrieben wurde und dann erst meldet das primäre OSD dem Client, dass die Daten eben jetzt sicher, weil redundant, im Cluster abgelegt sind. Der Crush-Algorithmus sorgt eben dafür, dass der Client weiß, wo auch die Kopien liegen, ja? Weil natürlich das primäre OSD auch anhand des Algorithmus entscheidet, welche weiteren OSDs eben für die Replikate benutzt werden und das ist ein und derselbe Algorithmus, den auch der Client kennt und damit weiß der Client auch, wo die Kopien liegen. Das heißt, wenn mal das primäre OSD ausfallen sollte, kann der Client direkt auf die Kopien zugreifen. Und fällt ein OSD aus, werden vom Cluster die Daten neu ausbalanciert. Und das ist halt die Selbstheilungskraft, die ich am Anfang angesprochen hatte. Der Algorithmus sorgt dann eben dafür, dass die Daten auf noch vorhandene OSDs wieder repliziert werden. Ich habe ja mindestens 2 Kopien, sollte ich haben, sagen wir es mal so. Und wenn eine davon ausfällt, weil das OSD weg ist, dann kann ich von der zweiten eben nochmal neue Kopien machen und die auf andere OSDs verteilen. Skalierung des Systems. Ich hatte ganz am Anfang in der Einführung gesagt, diese Software-Defined Storage-Systeme skalieren sehr gut in die Breite. Hier sehen wir das am Beispiel von Ceph. Ich habe am Anfang zwei OSDs mit verschiedenen Placement Groups, das sind jetzt insgesamt 10, und füge ein weiteres OSD hinzu. Und der Algorithmus balanciert die Daten dann neu aus, weil er eben mit mehr OSDs die Daten anders verteilen kann, und dann werden die verschoben sofort. Da entsteht dann natürlich Datenverkehr im Clusternetzwerk. Und am Ende, wenn das Ganze wieder ausbalanciert ist, habe ich halt eine bessere Verteilung. Das Ganze passiert eben komplett online. Ich kann auch online OSDs entfernen, was mir eben bei Ausfällen hilft. Natürlich nur, wenn ich eine entsprechende Replikation habe. Ich kann damit eben auch einzelne Knoten warten, ne? Wenn mir eine Hardware ausfällt, dann bin ich da eben ganz gut dabei, weil der Algorithmus dafür sorgt, dass die Daten an anderer Stelle neu repliziert werden. So, Performance. Die Daten werden, das haben wir eben schon gesehen, auf verschiedene OSDs verteilt. In Objektgröße, also in 4 Megabyte Größe, wenn ich jetzt ein Rados-Block-Device habe, was ja typischerweise eher im Gigabyte-Bereich liegt für meine VM, dann habe ich eine wunderbare Parallelisierung. Der Client in dem Fall ist ja mein Hypervisor, der dann parallel über ein geeignetes Netzwerk auf meinen Ceph-Cluster zugreift und eben parallel lesen und schreiben kann auf die verschiedenen Knoten, auf die verschiedenen OSDs. Und damit erreiche ich tatsächlich, dass mein Netzwerk der Bottleneck ist an der Stelle. Ja. Was wir auch gesehen haben, ist, die Replikate, die Kopien werden im Moment des Schreibens angelegt. Das heißt, Schreiben ist relativ teuer. Hier muss man eben auf das Clusternetzwerk ein bisschen den Schwerpunkt legen. Da werden zwischen den Cluster-Teilnehmern, also zwischen den OSDs, werden 10 Gigabit Ethernet empfohlen, teilweise inzwischen auch schon gebondet, ja, dass man 20 oder 40 hat. Wir haben ja hier auch eine sehr parallele Kommunikation zwischen den Cluster-Teilnehmern, sodass wir also auch mit Bonding sehr viel erreichen können. Wir können auch 1 Gigabit Bonding machen, wenn man es noch nicht so ganz teuer haben will und erstmal Erfahrungen mit dem Ganzen machen möchte. Thema Journaling auf SSD ist möglich. Wir hatten ja in dem Vortrag eben das große Thema B-Cache und MD-Cache oder DM-Cache andersrum und SSD vor Platte schalten. Das macht Ceph ganz ähnlich. Indem es vor das OSD ein Journal legen kann, wo eben erstmal alles reingeschrieben wird und dann vom Journal aus auf die sozusagen langsame Festplatte geschrieben wird, damit man hier auch den vollen Netzwerkdurchsatz erreicht. Auch da muss man halt, wie im Performance-Messungsvortrag erwähnt wurde, eben auf die eigene Workload mal schauen und sich das anschauen. Was tatsächlich noch eine große Rolle spielt, ist die Performance der Harddisk-Controller. Ein OSD ist ja eine Festplatte, das heißt im Prinzip haben wir JBots in den Hosts, in den Cluster-Teilnehmern. Aber trotzdem kann man da nicht die billigsten SATA-Controller verwenden. Also da gibt es auch schon große Unterschiede. Ceph selber bietet da Empfehlungen an, die man sich anschauen kann. Die weitere Entwicklung, was jetzt gerade so in der Mache ist, ist das Thema Erasure Coding. Das wird dann sozusagen ein RAID 5, während wir bislang bei den Replikaten immer nur ein RAID 1 haben. Das RAID 5 oder das Erasure-Coding erlaubt es dann eben, mehr Platz zu benutzen. Im Moment wird die Redundanz durch 1-zu-1-Kopien erreicht. Und das heißt natürlich, dass ich, wenn ich ein Objekt speichere mit 4 Megabyte und eine Redundanz von 3 Kopien habe, dass ich natürlich insgesamt 12 Megabyte schon mal verbrate. Ja? Was dann bei einem Block-Device von 100 Gigabyte Größe dann eben gleich 300 sind, ja? Wenn das dann mal voll ist. Und das hilft natürlich, weil es ein sehr einfaches System ist und natürlich auch Performance hat. Aber manche Leute achten halt dann auch so ein bisschen auf den Platzverbrauch. Und dafür wird eben gerade dieses Erasure-Coding erfunden, ja? Das aber eben an der Stelle leider dann auch wieder die Performance ein bisschen drückt, weil ja im Prinzip sowas wie Parity und so weiter berechnet werden muss. Das wird empfohlen im Moment für eher kalte Daten, also so Archivgeschichten und solche Sachen. Und Inktank möchte Richtung Enterprise gehen. Da bin ich selber sehr gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht, ob sich das dann stark von der Community Version unterscheidet. Zweites System, Gluster. Als zweites Software-Defined Storage System hier. Gluster ist im Gegensatz zu Ceph ein verteiltes Dateisystem. Ceph ist ein Object Store. Gluster ist ein verteiltes Dateisystem. Ich habe bei Gluster einfache Server. Ich habe keinen zentralen Metadatenserver, das heißt, auch bei Gluster habe ich keinen Single Point of Failure. Ja, das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Ich habe bei Gluster zustandslose Clients, die aber alle gleich konfiguriert sein müssen. Die müssen also die Konfiguration des Systems kennen. Und das verteilte Dateisystem ist POSIX kompatibel oder ähnlich. Ja, da gibt es halt dann auch ein paar Einschränkungen. Das erste Release war schon 2006 und seit 2012 ist es Teil vom Red Hat Storage Server, hat also da auch eine große Firma im Hintergrund und wird von denen eben auch aktiv vertrieben. Die Architektur bei Gluster sieht so aus, dass wir als Storage-Einheit den Brick haben, den kann man fast, sage ich mal, auch wenn es funktionell was ganz anderes ist, mit dem OSD von Ceph gleichsetzen. Denn auch bei Gluster sagt man, ein Brick ist eine Festplatte. Ich habe den Brick eben an meinem Clusterknoten gemountet und aus diesen Bricks baue ich mir dann Volumes zusammen mit sogenannten Translatoren oder Übersetzern. Und so ein Translator ist ein Algorithmus, mit dem ich eben meine Bricks zusammenbaue und erstmal zu Subvolumes und dann die Subvolumes zu Volumes. Und am Ende habe ich eben so eine Art Graph, Übersetzungsgraph zwischen Brick und Volume. Und da habe ich eben verschiedene, ich habe jetzt hier mal die drei häufigsten Translators aufgeführt. Einmal Distribute, das ist sozusagen RAID 0 auf Dateiebene. Ein Replicate, ein RAID 1 auf Dateiebene und ich habe ein Stripe, ein RAID 0 auf Blockebene. Das kann man dann einsetzen, wenn man große Dateien hat, dann werden die nämlich über verschiedene Bricks auch nochmal verteilt. Denn Gluster hat, muss man hier auch ganz ehrlich erwähnen, ein kleines Problem, wenn die Dateien, die man dort speichern möchte, größer sind als die Dateisystemgröße eines Bricks. Ja, wenn ich also Festplatten habe mit 2 Terabyte zum Beispiel im Einsatz und ich möchte eine 3 Terabyte Datei speichern, weil ich zum Beispiel eine große VM habe, dann geht das da einfach nicht. Ja, weil Gluster eben die Datei als Datei nimmt und dort ablegen möchte und die Datei auch als Datei auf dem Cluster verteilt. Und wenn die Datei größer ist als mein Brick, dann funktioniert das halt nicht. Und in dem Moment muss ich halt diesen Stripe-Translator einsetzen. Mit dem komme ich dann wenigstens ein bisschen weiter. Ich habe auch bei Gluster die Möglichkeit, Ausfall- oder Verfügbarkeitszonen einzurichten. Das muss ich allerdings schon beim Anlegen des Volumes berücksichtigen. Ja, wenn ich also mein Volume zusammenbaue aus den verschiedenen Bricks und den Übersetzern dazwischen, dann muss ich mir eben schon Gedanken machen, wo sind die Bricks, welche Knoten sind beteiligt, wo stehen die bei mir und kann dann halt entscheiden, auf welcher Ebene ich meine Replikation anlege. Während ich bei Ceph, wenn ich das kurz noch erwähnen darf, das dynamisch neu konfigurieren kann. Ich habe bei Ceph die Crush Map und die kann ich im Betrieb verändern und dann wird über den Algorithmus werden die Daten eben neu verteilt, so wie ich sie dann haben möchte. Bei Gluster habe ich diese dynamische Neuausrichtung, Neubalancierung eben nicht. Die muss ich vorher einmal festlegen. Wie sieht bei Gluster der Zugriff auf die Daten aus? Ich habe hier auch mehrere Möglichkeiten. Ich habe einmal das GlusterFS selber als Fuse-Dateisystem. Das heißt, ich habe eine native Möglichkeit, mit meinem Gluster-Cluster zu reden. Es gibt auch eine LibGF-API, wenn ich mir eine eigene Applikation baue, die eben einfach nur Daten in einem Storage ablegen möchte. So ähnlich wie ich eben die Libradus bei Ceph habe. Was ich bei Gluster habe, weil es eben ein verteiltes Dateisystem ist, habe ich bei Gluster eben einen NFS-Server eingebaut. Das heißt, auf jedem Gluster-Cluster-Knoten läuft ein NFS-Server und der läuft in diesem Cluster-Filesystem-Daemon als Client wiederum für das Cluster-Dateisystem mit. Mithilfe von Samba und der CTDB kriege ich dann sogar auf meinen Gluster-Knoten ein geclustertes Samba hin. Und da sieht man den. Nein. Nein. NFS ist auch da ausfallsicher. Wenn ich nämlich hier mit der CTDB arbeite, dann kann ich den Cluster-Knoten noch Service-IPs geben und kann die über einen Round-Robin-DNS zum Beispiel rausgeben und meine NFS-Clients mounten dann einen NFS-Export über diese Service-IP und wenn dann ein Knoten ausfällt, wandert mithilfe der CTDB diese Service-IP auf einen anderen Knoten und der NFS-Client kriegt davon gar nichts mit. Das heißt, NFS ist hier ausfallsicher, Samba ist ausfallsicher und da sehen wir eben den großen Unterschied auch zu Ceph. Gluster ist eben ein verteiltes Dateisystem. Das heißt, Gluster ist meine Meinung jetzt mal ganz klar hier auch bemerkt, würde ich eben da im Einsatz sehen, wo ich Netzwerkdateisysteme brauche. Also wo ich Clients habe, die ein Netzwerkdateisystem brauchen. Was Gluster auch hat, ist eine REST-API, die auch S3 und Swift kompatibel ist. Und dann gibt es da so ein Mapping von dem Account aufs Volume, von dem Container auf ein Verzeichnis und ein Objekt. In dieser REST-API ist dann eben eine Datei. Ja? Und damit habe ich da auch die Möglichkeit, meine S3-Applikationen an so einen Gluster-Cluster zu hängen. Oder mein OpenStack Swift zu ersetzen durch ein Gluster-Cluster. Also beide, Ceph und Gluster, können eben auch als Storage-Basis für OpenStack zum Beispiel funktionieren. Wie erreicht Gluster Redundanz? Über ein Distribute-Translator, der einen elastischen Hash-Algorithmus hat. Also auch hier wird mit Hashes gearbeitet. Ich habe, dieser Hash wird auf den Dateinamen gebildet, und zwar pro Verzeichnis. Und wenn ich jetzt n Volumes habe, also n Bricks sozusagen, n Subvolumes für diesen Distributed Translator, dann wird mein Hash-Raum, diese 32 Bit, in n Bereiche geteilt. Und dann wird halt geschaut, in welchem Bereich der Hash von der aktuellen Datei liegt. Und dann wird diese Datei eben auf dieses Subvolume gelegt. Das ist die Verteilung der Dateien dann auf den kompletten Cluster oder aufs komplette Volume, was halt über mehrere Bricks geht. Und mit Replicate erreiche ich dann eben, dass diese Datei auf alle beteiligten Subvolumes geschrieben wird vom Client. Das heißt, hier habe ich die Parallelität im Client eingebaut, während bei Ceph der Client ja nur mit einem OSD spricht. Das heißt, bei Gluster habe ich zwischen Client und meinem Cluster mehr Verkehr als bei Ceph im Zweifelsfall. Das Ganze ist eben auch transaktionsbasiert und ich habe die Möglichkeit, eben auch beliebige Kopien anzulegen. So wie ich bei Ceph eben sage, wie viele Replikate ich haben möchte, muss ich hier beim Anlegen von einem Gluster-Volume eben auch sagen, wie viele Bricks zum Beispiel in meinem Replicate-Translator beteiligt sind. Aber eben beim Anlegen des Volumes und nicht nachträglich wie bei Ceph in der Konfiguration des Pools zum Beispiel. Eine Kombination von Replicate und Distribute ergibt dann bei Gluster sozusagen ein RAID 10. Und RAID 10 kennt ja jeder und dann weiß man auch ungefähr, wie viel Platz man da braucht. Skalierung kann ich auch bei Gluster relativ dynamisch, indem ich eben neue Bricks hinzufüge. Da muss man eben auch vorher ein bisschen drüber nachdenken, denn ich brauche für dieses Replicate eben eine ganzzahlige also ich brauche halt für meine Kopienanzahl immer eine entsprechende Anzahl von Bricks so rum. Und um einen Cluster dynamisch zu vergrößern zu können, sollte ich eben mit mindestens 2 Bricks pro Clusterknoten anfangen. Denn dann kann ich das relativ einfach vergrößern, weil ich ja bei einem Replicate immer mindestens 2 Partner habe. Und ich fange jetzt zum Beispiel an mit 2 Knoten, da sind 2 Bricks drin und dann partner ich natürlich Brick 1 von Knoten 1 mit Brick 1 von Knoten 2 und Brick 2 mit Brick 2. Und wenn ich jetzt einen dritten Knoten hinzufüge mit 2 Bricks, dann kann ich die eine Verpartnerung auflösen und mit den anderen beiden Bricks ergänzen. Ja, sodass also von Knoten 1 Brick 2 dann mit Brick 1 von Knoten 3 partnert und der Brick 2 von Knoten 2 dann mit Brick 2 von Knoten 3 partnert. Ich habe dafür keine Grafik gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert war. Wie sieht die Performance aus? Auch hier habe ich einen parallelen Zugriff von meinen Clients aus auf alle beteiligten Knoten. Das heißt also, auch hier kann ich theoretisch mein Netzwerk sehr gut auslasten, was zwischen Clients und dem Cluster existiert. Wo man hier drauf achten muss, ist, dass die Clients eben für die Kopien zuständig sind. Das heißt, da brauche ich eben im Zweifelsfall ein bisschen mehr Performance, als ich jetzt im Vergleich bei Ceph bräuchte. NFS und SMB-Clients, hatte ich schon angesprochen, können über Round-Robin-DNS verteilt werden, sprechen natürlich aufgrund des Protokolls immer nur mit einem beteiligten Knoten. Und der NFS-Client, der mit dem NFS-Server spricht, ist dann eben eine Kommunikation. Wenn ich dann eben mehrere NFS-Clients habe, verteilen die sich wieder. Damit habe ich da auch eine gute Auslastung. Ich hatte vorhin gesagt, der NFS-Server-Prozess auf dem Cluster-Knoten ist eben selber wieder ein Client für die eigentlichen BRICS. Das heißt, da findet dann die Kommunikation innerhalb des Cluster-Netzwerks statt. Also auch da muss man dann auch ein bisschen auf Performance achten. Wie geht es bei Gluster weiter? Was da eingebaut werden soll, ist eine verteilte Georeplikation. Im Moment, wenn ich richtig informiert bin, ist es noch so eine Master-Slave-Geschichte. Ich kann dann halt aktuelle Änderungen in ein zweites Datencenter schreiben. Was Sie einbauen wollen, sind Snapshots auf Dateiebene, Kompression, serverseitige Quota-Limitierung, Snapshots auf Volumes, paralleles NFS, was dann wieder performancemäßig günstig ist, und sowas wie ein hierarchisches Storage Management, dass man eben sagen kann, ich habe schnelle und langsame Bricks und sowas in der Richtung. Die nächste Folie ist nicht ganz ernst zu nehmen, will ich mal lieber gleich ankündigen. Wir haben Anfang des Jahres drei nette Server bei uns im Büro gehabt für einen Kunden, der dort einen Ceph-Cluster drauf haben wollte. Wir hatten dort, korrigiert mich, 4 3-Terabyte-Platten drin. 4 Genau, also 4 4-Terabyte-Platten. Und weil wir diese Systeme ein paar Tage bei uns im Büro hatten, hatten wir mal gesagt, dann bauen wir halt 2 4-Terabyte-Platten für einen Ceph-Cluster und 2 4-Terabyte-Platten mal in einem Gluster-Setup ein und haben dann eine IO-Zone auf dem Ding gestartet mit mehreren Clients. Das ist das Ergebnis. Und als wir das gesehen haben, dass Ceph hier irgendwie Faktor 10 oder mehr schneller sein soll, ja, haben wir es nicht ganz geglaubt, weil es gibt im Netz Benchmarks zu lesen, da ist es eher andersrum, Faktor 3 für Gluster. Wir hatten leider dann keine Zeit, da noch genauer nachzuschauen, weil wir in dem Zeitraum auch gerade mit Mailbox.org am Start waren und das alles ein bisschen drunter und drüber ging. Ich hätte hier gerne ein bisschen was Aussagekräftigeres präsentiert. Ja, tut mir leid an der Stelle. Fazit ist, ich sehe Ceph im Schwerpunkt blockbasierte Anwendung und natürlich S3 Swift Object Storage. Gluster eher für dateibasierte Anwendung. Wie gesagt, Object Store können Sie beide. Auch da würde ich fast sagen, Ceph ist da besser im Object Store Bereich. Beide bieten eine hohe Flexibilität durch die Skalierung in die Breite. Ich kann also wirklich mit 3 Knoten und 4 4-Terabyte-Platten anfangen, habe dann schon mal ordentlich Platz und kann halt auch in die Systeme, das hatten 12 Einschübe, die Systeme, ne? Kann also da auch nachträglich noch Platten dazustecken und neue OSDs erzeugen, zum Beispiel, was ich natürlich mit Gluster und Bricks auch machen kann. Ich habe, ja? Ne, das war 1 Gigabit. Also das war alles nicht optimal in dem Test-Setup und deshalb, wie gesagt, die Zahlen sind da nicht verlässlich an der Stelle. Wobei die Systeme selber 10 Gigabit-Karten hatten. Ne, also auf.
Es gab noch einen Unterschied. Cluster über einen Kreis 1 Gigabit, Ceph gegen Cluster intern über 2 getrennte 1 Gigabit.
Ja, stimmt. Also da war, wie gesagt, das Setup war alles andere als optimal. Da hätten wir noch eine Menge machen können. Und die Systeme an sich, die Hardware, hatte 10 Gigabit-Karten, weil der Kunde das halt auch schon so im Netzwerk vorbereitet hatte. Das heißt, das System beim Kunden nachher wird auch noch ganz anders performen. Was ich eben bei beiden Systemen habe, ist eine enorme Kostenreduktion gegenüber den klassischen Storage-Systemen, also dem klassischen blockbasierten SAN zum Beispiel, wo ich so ein Thema wie Fiber Channel habe, wo ich halt sowieso Enterprise-Label dran habe, was die Kosten gleich mal verdreifacht. Und hier kann ich halt wirklich mir die Hardware selber aussuchen, die ich dort einsetzen möchte. Ich habe eine freie Software, die auf dieser Hardware dann läuft und mir ein sehr performantes Storage-System und ein sehr skalierbares Storage-System zur Verfügung steht. Damit bin ich am Ende des Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt der Werbeblock. Und ich denke auch ein paar Fragen, die jetzt noch in den letzten 10 Minuten beantwortet werden können.
Ja, zunächst herzlichen Dank. Wir haben leider nicht mehr zu viel Zeit. Ich würde wieder darum bitten, kurz die Fragen hier über das Mikrofon.
Ich habe eine kurze Frage, und zwar bezüglich der Harddisk-Controller für Ceph oder für Cluster. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder Tipps, die Sie da mir geben können oder uns geben können?
Ich glaube, Kollege Seitz kann kurz sagen nochmal, welche da in den Systemen eingebaut waren.
Ja. Also wir haben uns an die Vorgabe gehalten, die Ceph empfiehlt. Der Cluster war ausgelegt für Ceph, für den Endkunden. Cluster wissen wir die Vorgabe nicht exakt in Hardware, haben wir nicht nachgeschaut.
Da gibt es auch keine speziellen Empfehlungen auf der Cluster-Website.
Okay. Eingebaut waren Arika 1680 RAID Controller als JBOD ohne Caches aktiv. Es war out of the box. Man könnte nach der Vorgabe auch mit wohl günstigen Promise arbeiten, aber das Experiment mit garantiefreier Hardware, das wollte ich da nicht wagen.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, weißt du, ob und wenn ja, wie die beiden Systeme Datenintegrität verifizieren? Also so nach ZFS-Manier,
ja,
oder so?
Ja, also Ceph hat ein internes Scrubbing, wo die Datenintegrität überprüft werden kann. Das passiert da in regelmäßigen Abständen, so ähnlich wie bei ZFS wahrscheinlich auch. Bei Gluster habe ich sowas noch nicht gesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt erstmal selber schauen.
Ich hätte dann auch noch eine Frage, und zwar, wie sieht das dann genau aus bei Ceph? Weil der macht ja durchaus RAID 1 Replikation, aber zwischen welchen OSDs macht er diese? Weil ich meine, ich habe ja zum Beispiel 3-4 Server im Einsatz, jeweils mit 4 Festplatten, und jetzt fällt halt eine komplette Node aus.
Ja.
Und ist da immer garantiert, dass das auch Node-unabhängig das RAID ist?
Das lege ich über die CrushMap fest. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nochmal hinkomme. Moment. Ja. In der CrushMap lege ich fest, an welcher Stelle ich sozusagen meine Grenzen für die Replikation habe. Ja? Und da kann ich dann, die CrushMap modelliert meinen Clusteraufbau. In der sind halt als unterste Objekte die OSDs drin. Und dann kann ich verschiedene Ebenen einziehen. Ich kann dann sagen, diese OSDs hängen zum Beispiel übers Journaling alle an derselben SSD, die natürlich auch ausfallen kann. Ja? Und diese OSDs sind alle zusammen in einem Host drin, der natürlich ausfallen kann. Und diese Hosts sind alle zusammen in einem Rack drin, was natürlich ausfallen kann, weil es keinen Strom mehr hat oder der Switch ausfällt. Und dann lege ich über Regeln fest, sozusagen auf welcher Ebene die Replikate angelegt werden sollen. Ja, und da kann ich mich dann halt entscheiden, möchte ich, dass meine Replikate immer auf unterschiedlichen Hosts liegen oder immer in unterschiedlichen Racks platziert werden oder so weiter. Das kann ich für mich ganz selber entscheiden und eben auch nachträglich noch. Das heißt, wenn mein Cluster wächst und aus einem Rack rauswächst sozusagen, dann kann ich nachträglich noch sagen, und jetzt habe ich hier 2 Racks, und weil ich 2 Replikate habe, möchte ich die bitte über die Racks verteilen. Das mache ich einmal und dann fängt der Cluster an, sich neu zu ausbalancieren. Da werde ich eine ganze Menge Traffic dann haben in dem Moment, zwischen den Racks halt. Und am Ende, wenn das abgeschlossen ist, habe ich halt wirklich Replikate in verschiedenen Racks.
Bitte so. Aufgrund der Zeit nur noch 2 kurze Fragen und 2 kurze Antworten.
Ja, ich versuche es kurz.
Ich hatte noch die Anmerkung, du hattest vorhin erzählt, dass 3 Monitore wegen dem Quorum nötig sind. Wir haben bei uns, also bei SUSE, intern auch mal ein Ceph-Cluster betrieben und festgestellt, dass ja, es geht, aber wenn dann einer von den dreien fehlt, dann geht der ganze Ceph-Cluster nicht mehr, weil sie sich nicht mehr einigen können, wie das Quorum denn so ist. Das heißt, potenziell für einen produktiven Betrieb will man deutlich mehr als drei.
Ja, also fünf ist natürlich besser. Klar, wenn man nur drei hat und einer ausfällt, dann wissen die zwei nicht immer unbedingt, ob sie jetzt noch das Quorum haben. Eigentlich sollten sie es haben, aber es kann halt Situationen geben, in denen das nicht der Fall ist. Wenn die Monitor-Server kein Quorum mehr haben, werden sie den Clients keine Crush-Map mehr ausliefern. Das heißt, in dem Moment ist kein Zugriff auf den Cluster mehr möglich. Ja? Das heißt, der Cluster friert sozusagen ein. Ich kann keine Daten mehr schreiben und lesen. Das ist sicher eine unschöne Situation. Ja? Aber es kann halt dann auch nicht mehr viel mehr kaputt gehen. Ja? Weil halt nicht dann in einer Hälfte noch geschrieben wird, während die andere Hälfte was ganz anderes macht zum Beispiel.
So, ich habe eigentlich auch nur eine ganz kurze Anmerkung. Es wurde gesagt, dass NFS und Samba mit Ceph so nicht möglich ist. Ja, es gibt ja bald das Firefly-Release und alles wird gut an der Stelle. Es war auch schon letztes Jahr auf der Mailingliste bei Ceph diskutiert. Es gibt seitens Samba einen VFS-Treiber, der direkt in das RADOS hineinreicht über die CTDB. Da war der Volker Lennecke ziemlich aktiv dran. Und auf dem Ceph Days in Frankfurt wurde halt auch noch gesagt, dass halt eine Integration in NFS, Samba, iSCSI über den TDB-Hook und in Fiber Channel geplant ist, umgesetzt ist auch schon zum Teil und halt wahrscheinlich in den Enterprise-Support mit hineinkommt.
Ja,
so, also das war's von mir.
Leider hatte ich keine Zeit, zum Ceph Day nach Frankfurt zu fahren, dann hätte ich das hier noch einbauen können. Das klingt gut, wenn da auch native Unterstützung dann vorhanden ist, ja.